Wer liebt es, einfach mal Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich glaube noch mehr. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist etwas, was wir alles mega einfach eine Sehnsucht nach haben. Ich war vor ein paar Tagen auf dem Geburtstag bei einem guten Freund und der gute Freund und seine Frau haben 3,5 Monate so eine Weltreise gemacht, sind so quer durch die ganze Welt gereist und haben viele Bilder gezeigt. Und bei den Bilder zeigen komme ich mit einem anderen Freund daneben ins Gespräch. Und er erzählt so seine Geschichte, wie er bei uns in der Kirche gelandet ist, wo ich gerade arbeite. Und er erzählt und erzählt und irgendwann frage ich ihn, also was du da gerade erzählst, hört sich teilweise recht frustrierend an. Weil du sagst, du hast sehr, sehr viel gemacht und gearbeitet, aber das Pünktchen, was er immer wieder mitgegeben hat, hat er gesagt, weißt du was, ich habe für alles, was ich gemacht habe, einfach keine Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe nicht den verdienten Applaus bekommen, was ich gemacht habe. Und ich habe das so rausgehört und habe mich wirklich entschuldigt. Ey, sorry, wenn das keiner gesehen hat, was du da alles gemacht hast, weil er wirklich frustriert war. Aber ich glaube, wir kennen so Situationen, wo wir sagen, weißt du was, ich habe viel gemacht. Warum sieht mich denn keiner? Oder mir geht's einfach schlecht, aber mich sieht einfach keiner. Ich glaube, jeder von uns liebt Aufmerksamkeit. Jeder von uns braucht Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir werden als kleine Geschöpfe so geboren, wo wir sagen, oh, ich brauche Liebe. Wir sind so klein, ganz am Anfang sagen, weißt du was, wenn ich krähe mit dem kleinen Mund, den ich am Anfang habe, haben wir trainiert, dass jeder sich direkt um uns kümmert. Wir sind so kleine Egoisten ganz am Anfang unseres Lebens, weil wenn ich halt ein bisschen krähe dann und sich noch keiner rührt, dann krähe ich halt ein bisschen lauter, dann hüpft sogar die Mutter aus dem Bett um Mitternacht nochmal raus und geht zum Kleinen. Wir lieben das und wir brauchen das. Jeder von uns braucht irgendwie so Aufmerksamkeit. Und das ist was sehr, sehr Spannendes, weil über den Text, über den ich heute reden werde, die Menschen haben auch eine Sehnsucht. Und zwar eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht. Und zwar spielt sich die Geschichte zur Zeit des Passafests ab. Ich weiß nicht, ob du was mit dem Passafest anfangen kannst. Ich vergleiche es manchmal mit dem Oktoberfest. Ich komme aus München, ich darf darüber erzählen. Und zwar, wo ich arbeite am Büro, das ist in der Nähe vom Oktoberfest und ich fahre quasi jeden Morgen am Oktoberfest vorbei und also wenn ich es hinbekomme, an allen Halbleichen, K.O.-Leichen hin und her und wieder zurück. Und das Oktoberfest ist eine Mordsgaudi in München. Beim Oktoberfest kommt aus der ganzen Welt viele, viele tausend Menschen und übernachten in München oder schlafen irgendwo, wo sie gerade Lust haben und kommen zusammen. So in etwa musst du dir das Passafest eigentlich zur Zeit Jerusalem, zur Zeit Jesus vorstellen. Aus ganz Israel kommen Menschen zusammen nach Jerusalem, gucken sich Jerusalem an, sie tratschen zusammen, erzählen sich, ey, wie siehst du denn wieder aus? Ey, deine Frisur sieht wahrscheinlich auch nicht mehr so schön aus. Ey, du bist größer geworden, wie geht's deiner Frau, wie geht's deiner Kuh, wie geht's deinem Hahn, keine Ahnung. Man kommt zusammen, man redet zusammen und tauscht sich aus. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Situation, weil es gibt eine Geschichte, die sich die Menschen erzählen. Und diese Geschichte ist, dass sie etwas gehört haben. Und zwar haben sie gehört, dass ein gewisser Jesus in der Nachbarschaft, und zwar so 3 Kilometer entfernt, in Bethanien war und einen Mann namens Lazarus von den Toten auferweckt hat. Ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt erzählen würde, weißt du was, hier genau hier in Werder war ich gestern, ich habe jemand gesehen, habe ihn berührt und er hüpft wieder. Er hüpft ganz anders. Ich glaube, du würdest sagen, ja, Raphael, du hast einen an der Meise. Ich glaube, viele haben ähnlich gedacht damals. Wer ist denn dieser Jesus? Ich habe viel von ihm gehört, keine Ahnung, wer das ist. Viele dieser Menschen aus Jerusalem gehen nach Bethanien und gucken sich diesen Lazarus an und sagen, ja, er ist auf jeden Fall lebendig. Ob er tot war, ist vielleicht eine andere Frage, aber auf jeden Fall ist er lebendig. Und die andere Frage, die sie einfach zu der Zeit hatten, dieser Jesus, von dem jeder redet, kommt der zum Passafest oder nicht? Weil das Schlaue von Jesus war, er hat quasi diesen Lazarus auferweckt und hat sich dann versteckt. Keiner hat ihn mehr gesehen, keiner wusste mehr, wo er ist. Er war irgendwo, keine Ahnung wo. Und die Menschen haben darauf gewartet, kommt dieser Mann nochmal oder kommt er nicht? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so Sehnsüchte in dir. So, ich war vorgestern im Büro und unsere Designerin, die hat so ein ganz neues Design-Booklet entworfen. Und du hättest sie an diesem Tag erleben müssen. Und zwar war eigentlich offiziell ausgemacht, dass an diesem Tag dieses Booklet wiederkommt. Also, dass es aus dem frisch aus dem Druck kommt. Und ich weiß nicht, ob du Designer bist oder Designer kennst. Wenn du irgendwas Kreatives gemacht hast, willst du sehen, wie es aussieht. Und sie ist da genauso wie viele andere. Und sie saß auf ihrem Stuhl und bei jedem Klingeln, bei uns wird sehr, sehr oft am Büro geklingelt, springt sie auf, läuft zur Tür, reißt die Tür auf und sagt, oh, nee, du bist schon wieder der Falsche. Und das hat sie gefühlt an dem Tag zwischen 10 und 20 Mal gemacht. Und bis abends, also sie hat extra länger gearbeitet, ich glaube, normal arbeitet sie meistens so bis 5, ich glaube, sie war an dem Tag bis 8 in etwa im Büro, hat sie auf dieses Paket gewartet, ob es denn kommt oder ob es nicht kommt. Zu guter Letzt kam es nächsten Tag, wo sie nicht im Büro war, ein bisschen Pech gehabt. Sie hat es dann auf dem Foto gesehen, ey, hier, deine Sachen sind da. Keine Ahnung, aber wir haben manchmal so Sehnsüchte, wo wir warten, wann passiert es denn? Oder wie? Und die Leute haben sich gefragt, dieser Jesus, das alles, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und das Spannende am Passafest ist noch eine andere Sache. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, das Passafest ist ein sehr, sehr zentrales Element im Judentum. Vielleicht das zentralste Element. Am Passafest feiern die Menschen zwei Sachen oder denken an zwei Sachen. Einmal, also man kann es vielleicht minimal vergleichen mit Neujahr. Was macht man an Neujahr? Am Neujahr denkt man einmal zurück. Was war denn letztes Jahr? Wie lief das letzte Jahr? Die zweite Frage, die man sich stellt, ist so, wie wird das kommende Jahr? Ich hoffe, es wird anders. Genau die gleiche Frage hat sich jeder Jude am Passafest immer wieder gestellt. Einmal ist das Passafest etwas, wo man sich dran denkt, wow, wir Juden wurden eines Tages mal aus Ägypten, aus der Sklaverei, wo wir waren, wieder rausgeholt. Ey, wir haben Befreiung erlebt, wir haben gefeiert, wir haben gesungen, alles Mögliche, das haben wir erlebt. Und gleichzeitig, was eine Riesenhoffnung, ey, wir wollen das nochmal erleben. Wir wünschen uns nochmal, dass jemand uns sieht, wo wir gerade sind. Wir wünschen uns, dass uns Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wir wünschen uns, dass Gerechtigkeit passiert. Wir wünschen uns, dass Versöhnung passiert. Ich glaube, jeder von uns, ich glaube, da kannst du mal kurz bei dir reingucken, hat so Wünsche. Ich glaube, jeder wünscht sich zutiefst etwas. Ich weiß nicht, was du dir wünschst. Ich kann dir vielleicht ein Beispiel von mir erzählen, was man auch früher immer wieder so gewünscht hat oder wie ich etwas kleiner war. Und zwar war das auch ab und zu in Marburg. In Marburg gibt es ab und zu so größere Jugendtreffen, da wo ich studiert habe. Und wie ich kleiner war, so 15-jähriger Stöpsel, bin ich da auch öfters hingefahren. Und ich komme so aus einem kleinen Kaff, so 1000 mal ein paar tausend Einwohner. Und ich war in einer Gemeinde und in dieser Gemeinde war ich in etwa so der Jüngste. Und ich habe mir gedacht, boah, ich hätte auch mal Lust auf eine Freundin. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, vielleicht auf einen Mann, vielleicht auf irgendetwas. Und ich habe gedacht, boah, ich hätte mal so richtig Lust auf eine Freundin. Und jedes Jahr bei diesem Jugendtreffen habe ich gedacht, boah, dieses Jahr werde ich mir die Beste schnappen. Jedes Jahr habe ich mir das gedacht. Und man fährt dahin mit einer Erwartung, denkt, ah, oh, vielleicht dieses Jahr, vielleicht passt es dieses Jahr. Es war meistens so, dass ich zurückgegangen bin, nächstes Jahr wird's passieren, ich übe nochmal ein Jahr, nächstes Jahr wird's passieren. Keine Ahnung, ob du ähnliche Wünsche hast oder Sehnsüchte, keine Ahnung. Aber was passiert, dass man Sehnsüchte hat und so in etwa müsst ihr euch die Situation vorstellen, wie damals die Juden da waren. Haben gesagt, boah, ist es vielleicht dieser Jesus? Weil er heilt Menschen? Er macht Sachen, ist er vielleicht die Person, die Veränderung schafft? Und ich will dir einen Bibeltext vorlesen, was dann quasi passiert. Und zwar steht dann, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahmen sie die Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Und sie schrien, Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israel. Also dieser Jesus kommt da, viele Menschen fangen auszuflippen. Also stell dir vor, da kommt jetzt einfach irgendeine Person da hinten rein. Keine Ahnung, musst du mir da mal überlegen. Menschen fangen hier an auszuflippen. Vielleicht bist du eine der Personen, der denkst, weißt du was, du an der Seite, ich kenne dich gar nicht mehr. Ich habe dich noch nie gesehen, weil du hast einfach einen an der Klatsche. Weil es gibt so Menschen, die einfach ausrasten und denkst, also ich kenne dich nicht. Keine Ahnung, aber viele Menschen in Jerusalem fingen an auszurasten. Sie haben gejubelt, sie haben Lieder hochgeholt, ein Liedergut quasi. Dieses Hosanna ist quasi so ein Wort, wo man denkt, boah, das ist wahrscheinlich der Retter, der König, der kommt. Das ist er, glaube ich. Sie haben Palmzweige genommen. Palmzweige standen unter anderem für Unabhängigkeit oder für Gerechtigkeit. Haben ihn gewedelt. Was weiß ich nicht, was sie noch alles gemacht haben. Und der Text geht weiter. Und zwar steht, Jesus aber fand einen jungen Esel. Stellt euch nochmal den Olli hier vor in seinem Eselkostüm. So in etwa müsst ihr euch vorstellen. Und setzte sich drauf. Das könnt ihr euch auch vorstellen. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselfüllen. Also habt ihr das Bild? Olli sitzt hier, irgendjemand sitzt drauf und er reitet so quasi hier ein. Wir wissen nicht genau, ob Jesus irgendetwas gesagt hat bei diesem Einzug. Wir haben keine Ahnung, steht nichts. Aber indem er auf dem Esel einreitet, sagt er viel mehr wie jedes Wort, was er hätte sagen können. Und zwar verknüpft er das quasi an eine Stelle im Alten Testament, an Zacharja, wo jemand sagt, der König wird auf dem Esel einreiten. Und er nutzt diese Stelle, diese Hoffnung, diese Verknüpfung der Juden und nutzt sie. Ich weiß nicht, ob du die Aktionen gerade von Russland und Krim und der Ukraine mitbekommst. Aber mit das Erste, was die Russen gemacht haben, wie sie bei der Krim quasi da mit ihren Soldaten einmarschiert sind, sie sind zum Parlament gegangen, haben die ukrainische Flagge genommen, sie runtergehisst und eine russische Flagge aufgehisst. Ehrlich gesagt, du musst kein Wort sagen. Dieses Zeichen sagt dir viel, viel mehr wie jedes einzelne Wort. Wenn Jesus mit diesem Esel in dem Moment da einreitet, sagt er viel mehr wie jedes einzelne Wort, was er vielleicht mal gesagt hat. Er sagt in dem Moment, ich bin der König. Und zwar ich persönlich. Mit mir fängt das an, worauf ihr hofft. Wenn Jesus einen Lazarus heilt oder auferweckt, wenn Jesus mit Menschen heilt, wenn Jesus mit Menschen Gemeinschaft hat, Tischgemeinschaft, dann sagt er, mit mir wird sich was verändern. Ich bin das, worauf ihr hofft. Und das sagt Jesus auch immer wieder zu dir. Weißt du was? Ich will Veränderung in deinem Leben. Ich wünsche mir zutiefst Veränderung in deinem Leben. Aber Jesus ist mehr wie vielleicht ein Moralapostel, der einfach so ein bisschen sagt, weißt du was, ich habe hier ein paar neue Styles und ein paar neue Regeln, wo du dich dran halten kannst. Sondern Jesus sagt einfach klipp und klar, ey, weißt du was, ich bin König. Und entweder du folgst mir oder du lässt es sein. Jesus ist da manchmal nicht so ein Schmusebär, der sagt, weißt du was, mach ruhig, was du willst, sondern Jesus sagt immer wieder recht stark in der Bibel, weißt du was? Folge mir nach. Und dieses Setting musst du dir so ein bisschen vorstellen, also du kannst dir vielleicht so ein Schüler-Setting vorstellen, wenn er zu Leuten gesagt hat, folge mir nach, dann waren es seine Jünger. Und Jünger haben eigentlich alles nachgemacht, was der Lehrer oder der Rabbi gemacht hat. Es gibt sogar gewisse Szenen auch von anderen Rabbis. Eine fand ich mal recht lustig, dass die Schüler dem Rabbi sogar gefolgt sind bis auf die Toilette. Weil du musst ja wissen, wie dein Rabbi kackt. Keine Ahnung, warum du das wissen musst, ob der vielleicht einen anderen Style hat, ob das besser flutscht. Ich weiß es nicht. Kannst vielleicht mal deinen Nachbarn fragen, ob der ein paar andere Tipps hat. Keine Ahnung. Aber der Gedanke war, ich muss lernen, was der Rabbi macht. Ich bin Jünger von Jesus. Ich gucke mir an, was er macht und ich probiere es aus. Genau das war das Setting. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, vielleicht sagst du, hast du mal gesagt, dieser Jesus, ich war Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, boah, mit dir will ich die Welt verändern. Ich will alles verändern. Vielleicht stehst du heute und sagst, ich wurde von Menschen enttäuscht. Ich wurde enttäuscht, ich habe alles losgelassen, ich habe es versucht, ich habe es probiert. Vielleicht wurdest du auch von Gott gefühlt enttäuscht, wo du sagst, ey Gott, wegen dir bin ich doch da hingegangen, wegen dir. Und du hast mich fallen gelassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du auch, ey, mit diesem Jesus will ich nichts mehr machen, nichts am Hut haben. Ich habe viel gehört, viele Menschen gesehen, so wie diese Menschen leben, ey, kein Bock. Oder du sagst dir, ja, ich bin gerade unterwegs, es passt so einigermaßen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo du persönlich stehst. Vielleicht weißt du es selber nicht genau. Was ich weiß, ist, dass Christsein irgendwo eine Entscheidung ist, wo man losgeht, wo man sagt, weißt du was, Jesus, ich probier's. Ich gehe dir nach, ich folge dir nach. Aber Christsein ist so viel mehr wie einfach eine Entscheidung. Christsein ist ein Prozess. Es ist ein Weg, wo man Sachen lernt. Und ich will dich heute ermutigen, ich weiß nicht, wo du stehst, aber weiterzugehen. Weiterzugehen und diesen Jesus, diesen König, mit ihm Sachen auszuprobieren. Und zwar wirklich in diesem Style des Jüngers. Was bei uns recht interessant ist in unserer Kirche, wir haben so ein Azubi-Prinzip, bedeutet, also wenn ich was leite, ich leite dort in der Kirche mehrere Sachen. Einmal bin ich so für theologische Sachen recht in Verantwortung, im Alpha-Kurs gemacht und mehrere Sachen. Und wir haben so ein Azubi-Prinzip, bedeutet, wenn ich jemand in die Leiterschaft holen will, bedeutet das, dass er mir zuguckt. Und es ist ein Sonntag wirklich so, er läuft mir wie, man könnte sagen wie ein Trottel, aber man kann es auch sagen wie ein Herrscher hinterher und guckt mir alles zu, was ich mache. Er guckt mir alles zu und sagt, ah okay, auf diesen Knopf hat der Raphael gedrückt, da hat er das gesagt, da das. Das nächste Mal macht er gewisse Aspekte. Und so lernt er und lernt er, was ich jeden Sonntag mache. Weil der Gedanke ist, dass er letztlich das machen soll, was ich mache. Und was ich spannend finde, ist egal, wo du auf deiner Reise bist mit diesem Jesus. Man hat nie ausgelernt. Ich habe letztens einen Alpha-Kurs leiten dürfen bei uns. Und mich fasziniert es immer wieder, was Menschen erleben. Und zwar waren da zwei Männer in einer Gruppe. Und der eine Mann war noch nicht so lange, hatte noch nicht so viel mit dem Glauben zu tun. Und der andere Mann war gerade so ganz, ganz frisch mit dem Glauben. Und hat so Sachen ausprobiert. Und die anderen Leute aus dem Alpha-Kurs, also Alpha-Kurs ist so Leute, die mit dem Glauben meistens recht wenig zu tun haben, fragen sie, und hat er sich verändert? Hat er sich verändert? Und sein Arbeitskollege, und zwar richtig hat er sich verändert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der heutzutage auf dem Arbeitsplatz ist. Der ist so ein anderer Mensch. Er hat sich so verändert. Und ich habe letztens eine Bekannte noch gefragt, die auch irgendwie seit 3-4 Monaten erst mit Jesus unterwegs ist. Und ich habe gesagt, ja, wie ist es denn? Hat sich was verändert oder nicht? Und sie so, weißt du was? Es hat sich viel verändert. Das meiste, was Menschen erstmal zu mir sagen, weißt du was, du bist so viel entspannter und ruhiger geworden. Und ich habe letztens noch einen Freund gefragt, der sich mit einer ehemaligen Kollegin getroffen hat. Und diese Kollegin sagt zu ihm, weißt du was, Christian, ich kann heute das allererste Mal mit dir ein richtig sinnvolles Gespräch führen. Du bist so anders geworden. Mit dir heutzutage zu überreden, macht einen Unterschied. Früher habe ich dich so anders gekannt. Menschen verändern sich radikal. Und vielleicht ist es einfach ein Ermutigungsschritt, wo du sagst, weißt du was, ich will da mehr Veränderung. Vielleicht sagst du aber schon, wow, ich bin schon jahrelang mit diesem Jesus unterwegs. Ich kenne ihn, kenne einige Details. Ich will dir sagen, es hört nie auf. Ich bin zwar noch recht jung, habe zwar 4 Jahre Theologie studiert, unterrichte seit 2 Jahren noch recht viel Theologie. Aber jeden Tag, immer wieder neu, denke ich mir, boah, da ist noch so viel zu tun, noch so viel zu lernen. Ich habe mir letztes Jahr, ich mache manchmal so am Anfang des Jahres, sagen, ey Gott, was ist dieses Jahr dran? Wo will ich weiter lernen von dir? Und letztes Jahr war so ein Aspekt, wo ich weiter lernen wollte. Und zwar wollte ich mit Thema Finanzen neu lernen. Weil ich gemerkt habe, so wie ich mit Finanzen, mit Geld umgehe, ich habe immer Angst gehabt. Ich habe immer gekrampft. Ich habe immer gesagt, das ist meins. Ich wollte nichts geben. Ich wollte nichts verschenken, auch nicht mal an Freunde. Es war immer meins. Ich habe gesagt, hey Gott, ich will mit dir da Veränderung schaffen. Und es war spannend in diesem Jahr, weil in diesem Jahr wurde recht am Anfang eigentlich mein Fahrrad erstmal geklaut. Wer mich kennt, weiß, dass das Fahrrad in etwa das allerteuerste ist, was ich überhaupt habe. Ich habe gedacht, es fängt ja mega genial an, jetzt hast du noch nicht mein Fahrrad. Ich hatte recht viel Glück, weil die Versicherung fast doppelt so viel mir Geld zurückgeschenkt hat. Und aber noch größeren Segen empfand ich. Ich hatte so einen echt, sag ich mal, recht bescheidenen Laptop, der quasi immer kurz davor war, ins Burnout zu gehen. Und dieser Laptop haben einige Leute aus dieser Kirche gesehen. Sie haben gesagt, weißt du was, es kamen zwei Familien auf mich zu und haben gesagt, weißt du was, Raphael, wir wollen dir einen neuen Laptop schenken. Oder eine andere Geschichte, wo Leute in unserer Kirche letztes Jahr auch gesagt haben, wir wollen in diesem Punkt einen Unterschied machen. Und zwar gab es einen Mann, der hatte einen Traum, und zwar wollte er sein Auto verkaufen. Und er hatte einen Traum oder einen Gedanken, nein, verkauf es nicht, verschenk es. Und in diesem Traum sieht er noch eine Familie, sind so Frau und Mann und drei Kinder mit blonden Haaren. Und er geht zu unserem Pastor und fragt, kennst du eine Familie, die ein Auto braucht, die so und so aussieht? Und der Pastor sagt, ja, ich kenne eine Familie. Das ist ein recht guter Freund von mir, recht gutes befreundetes Ehepaar. Und er sagt, ja, ich kenne ein Ehepaar, was dringend ein Auto bräuchte. Und diese Familie übergibt das Auto an dieses andere Ehepaar. Und der Mann fängt an zu heulen bei dieser Übergabe. Weil er genau, wie die Menschen auf ihn zukommen, sieht, genau davon habe ich geträumt. Und ich glaube, es ist so viel noch immer wieder ein Unterschied zu machen, was man noch so viel lernen kann. Es gab so einen Punkt letztens nochmal in meinem Leben, davon will ich noch kurz erzählen. Und zwar gibt es ja das Thema Gebet. Ich als Leiter darf immer wieder sehr, sehr viel für Menschen beten. Sehr viel. Und ich erwisch mich immer wieder, dass man irgendwelche Floskeln benutzt. Man sagt, ey, weißt du was, in Jesu Name dies und was weiß ich. Und wir hatten letztens so einen Leitertag, wo ich wusste, ich bin im Gebetsteam und habe gesagt, ey Gott, ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keinen Bock darauf, einfach irgendwelche Floskeln zu verwenden und einfach für Menschen zu beten. Ich will das beten, was für die Menschen dran ist. Und oft kommen Menschen und sagen, bitte, bitte dafür, 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 dafür. Und ich sag, keine Ahnung, ob das überhaupt dran ist. Keine Ahnung. An diesem Tag kamen Menschen zu mir, wo ich gesagt habe, Gott, ich will dich fragen, was wirklich dran ist. Und es kam eine Person zu mir, ein junger Mann, und ich hatte ganz am Anfang einen Gedanken, und zwar den Gedanken, kann es sein, dass du zu kurz im Leben kommst oder das Gefühl hast? Und ich frage so Gott, oder so innerlich, kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen, was weiß ich nicht? Und ich hatte den Eindruck, nein, sag es bitte jetzt nicht. Der junge Mann erzählt seine Geschichten, erzählt und erzählt, und irgendwann kommt er an den Punkt und sagt, Raphael, ich habe keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Keine Ahnung. In dem Moment habe ich den Eindruck, Raphael, jetzt darfst du es sagen. In dem Moment sage ich, kann es sein, dass du den Eindruck hast, immer zu kurz zu kommen? Er sagt, das ist es. Das ist es. Wir haben gebetet dafür, dass das sich ändert. Warum erzähle ich so viele Geschichten? Ich erzähle diese Geschichten, weil ich dich ermutigen will, weiterzugehen. Vielleicht anzufangen mit diesem Jesus, diesen König neu kennenzulernen mit deinen Sehnsüchten. Vielleicht aber auch da, wo du gerade stehst, sagst, weißt du was, es kann doch nicht sein, was ich bis jetzt erlebe, dass das alles ist. Es kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Ich weiß, ich habe letztens so einen emotionalen Schub bekommen von einem anderen. Die Geschichte erzähle ich noch. Und zwar haben wir am Ende vom Gottesdienst oft so eine Abschlussrunde von uns Mitarbeitern, wo wir uns erzählen, was ist denn jetzt wirklich heute passiert? Warum hat es sich denn gelohnt heute? Also ich bin sonntags immer von 8 bis 22 Uhr abends im Gottesdienst, also wir haben 4 Gottesdienste. Warum hat es sich denn gelohnt, gefühlte 12 Stunden hier zu stehen? Und an dem Tag kamen so Geschichten wie jetzt, ja, ich habe für mein Team noch 1-2 Leute gewonnen und da habe ich noch 1-2 Leute gewonnen. Und ein guter Freund von mir auch gesagt hat später, es kann doch nicht sein, dass wir uns den Hintern hier aufreißen
Und Menschen sagen, ey, ich habe da einen fürs Team kennengelernt und dann noch einen für Teams. Es kommen bei uns so viele Menschen. Warum haben wir nicht mit ihnen gebetet, ihnen zugehört und das Leben verändert von Menschen? Und ich glaube, dass Gott mit dir Geschichte schreiben will. Die Frage ist quasi, ob wir uns darauf einlassen wollen oder nicht. Und diese Geschichte, von der ich so ein bisschen beschrieben habe, fängt quasi genau da an. Dieser Jesus ist als König reingekommen und hat gesagt, weißt du was, mit mir verändern sich Sachen. Mit mir fängt was Neues an. Und er lädt immer wieder Menschen dazu ein, zu sagen, willst du mir nachfolgen? Und zwar jeden Tag neu. Willst du mit mir wirklich Vollgas geben? Und einen Unterschied machen. Unterschied hier in Marburg, einen Unterschied mit deinem Nachbarn. Und das ist die Frage. Und diese Frage und diese Bitte gebe ich heute an dich weiter. Willst du mit diesem Jesus einen Unterschied machen? Und willst du diesem Jesus nachfolgen?